Hallo und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von Wayne. Wir haben uns heute hier feierlich versammelt, um einem großartigen Podcast zu huldigen. Wayne. Mein Name ist Marco Young. Ich bin der Host in dieser Sendung. Host, nicht Horst. Also, liebe Jünger, habt viel Spaß bei dieser Ausgabe dieses phänomenalen und weltverändernden Podcast. So, jetzt ist Ende. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Was für ein Blödsinn. Wait.
The creative adult is the child who has survived.
Wait. The most powerful element in advertising is the truth.
Wait. The best way to predict the future is to create it.
Wait.
In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope.
Was sonst?
Hallo und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von Wayne. Ja, ich habe diese Show ganz kurzfristig und ihr werdet euch vielleicht wundern, die Pokémon Go Show genannt. Nicht, weil ich mich mit dem Thema beschäftigen will, sondern weil die Überschrift einfach total trendy ist und ich jetzt einfach Shownotes schreiben werde, die sich mit dem Thema beschäftigen, weil ich auf diesen Zug aufspringen will, so wie viele andere das ja da draußen auch machen. Es ist ein Zug, der fährt und da kann man einfach mal mit einer Überschrift arbeiten. Ihr wisst ja zu dem Zeitpunkt, wenn ihr die Überschrift lest, überhaupt noch gar nicht, was in dem Podcast eigentlich so vorkommt und deswegen fake ich dieses Thema einfach mal. Jetzt, wo ihr das hört, werdet ihr bestimmt sagen, Young, ey, du fakest doch das Thema. Und dann werde ich sagen, ja, genau, so wie Marketing grundsätzlich funktioniert. Aber ich will noch ein paar Worte darüber verlieren. Ich bin überhaupt nicht abgeholt von Pokémon Go, muss ich sagen. Ich weiß noch nicht mal, wie es funktioniert. Und das ist jetzt vielleicht eine Sache, wo der ein oder andere sagen wird, ja, du hast es noch gar nicht installiert, du hast es noch gar nicht gespielt, du kannst es gar nicht beurteilen. Das mag sein. Das Problem ist, dass ich habe das Gefühl, und ich bin alt genug, um das bei mir zu beurteilen zu können, ich habe das Gefühl, dass wenn ich das installiere und das mache, dass ich dann auch in diese Abhängigkeit, in diese unkontrollierte Abhängigkeit verfalle, die da draußen gerade zu beobachten ist. Bei vielen Marktteilnehmern auch und bei vielen Freaks und Jugendlichen da draußen, die dieser Applikation anscheinend total gnadenlos verfallen sind. Und da möchte ich erstmal nicht hin. Weil ich habe in meinem Leben schon das ein oder andere Suchtpotenzial ausgeprägt, was Spiele anbelangt. Und da habe ich auch gelernt, dass das Unproduktivste sein kann ever. Ja, also wenn wir uns eigentlich so in der Vergangenheit mehr darüber unterhalten haben, wie uneffektiv Outlook sein kann oder wie man bestimmte Prozesse im Tagesablauf so hinbekommt, dass sie einen nicht bremsen, dann muss ich mir keine Gedanken darüber machen, ob ich Pokémon Go auf meinem Handy installieren will und das einfach mal probieren will, damit ich gelernt habe, damit umzugehen. Ja, ich drücke mich jetzt vielleicht ein bisschen raus aus dem Thema und bin dann nicht so trendy, aber ich muss sagen, wenn ich es runterbreche und mir einfach angucke, was ich mit meinen Kunden arbeite und wie produktiv das ist und wie viele Sachen wir da auch noch an produktiven Sachen und an innovativen Sachen in der Pipeline haben und wenn ich mir anschaue, wie viel Deckungsgleichheit es gibt zu dem Thema Pokémon Go, dann sehe ich da nicht sehr viel. Ich sehe eine Menge verrückte Leute da draußen. Ich sehe vielleicht auch ein paar Leute, die suggestieren, dass es mal durch diese ganzen Magneten, die es da gibt, auch eine Relevanz für stationären Handel haben könnte, für eine bestimmte Zielgruppe. Ja, das sehe ich alles. Aber das ist jetzt alles nicht ausreichend, um zu sagen, ich schwenke jetzt den ganzen Container meiner Kunden einfach rechts rüber zu Pokémon Go und schmeiße jetzt alles über den Haufen, weil ich da jetzt das goldene Nugget sehe. So weit bin ich überhaupt gar nicht und der Rest ist halt einfach Angst, selbst in so einer Sucht und Unproduktivität zu verfallen. Wie ich glaube, dass der ein oder andere da draußen schon unterwegs ist. Und am Ende des Tages kostet mich jede Applikation, die ich eigentlich nur aus Spaß mache und in diesem Suchtmodus mache, kostet mich produktive Zeit und ich verdiene lieber Geld damit und fahre damit mit dem Geld, was ich dann verdiene, vielleicht in Urlaub oder kann mir was Schönes leisten, als über irgendwelche Wiesen mit anderen Leuten zu laufen, wo ich denke, die sind genauso bekloppt wie ich. Ja, es kann kommunikative Basis sein und es gibt einen Markt dafür, gerade was die Kommunikation anbelangt. In bestimmten anderen Bereichen wie der Campix oder so kann ich mir das als Kommunikationsform ganz gut einsetzen. Aber im Marketing sehe ich da überhaupt noch gar keine Touchpoints. Also lasse ich die Leute einfach so ein bisschen da draußen rumrennen, nenne diese Show einfach die Pokémon Go Show, um vielleicht noch ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und mehr mache ich eigentlich auch nicht. Ja, nach dieser kurzen Einleitung lasst uns ins Housekeeping springen. Wir hören uns gleich wieder.
Glaubst du, Brain ist der Grund der Szene? Dann wird es Zeit für die Metaebene.
Ja, Housekeeping, damit fängt unsere Sendung immer an und wir wollen einfach mal so die letzte Show so ein bisschen Revue passieren lassen, wollen gucken, was ihr an Kommentaren geschrieben habt, ob es irgendwas zu revidieren gab, vielleicht habe ich irgendwann mal Blödsinn erzählt und habe mich hier vom Gegenteil überzeugen lassen, dann muss ich das hier irgendwann nochmal klarstellen. Ja, das machen wir mal im Housekeeping. Das setzt natürlich in Teilen so ein bisschen voraus, dass ihr die letzte Ausgabe auch gehört habt, weil sonst wisst ihr nicht so richtig, über was ich rede, weil die Kommentare drehen sich natürlich um die letzte Sendung und das könnt ihr nur nachverfolgen, wenn ihr die letzte Sendung auch gehört habt. Also ziemlich logisch vom Ansatz. Ja, da gehen wir mal gleich in die Kommentare. Da hat der Alex geschrieben, sei gegrüßt, Alex. Schöne Sendung, danke für die Lorbeeren. Folgendes Zitat kam mir da in den Sinn. Mache die Dinge so einfach wie möglich, aber nicht einfacher. Wir hatten in der letzten Sendung, falls ihr die jetzt noch nicht gehört habt, ja das Thema so, wie kann man komplexe Sachen trivialisieren? Soll man die trivialisieren? Wie kann man komplexe Vorgänge überhaupt in seinem Kopf abbilden oder wie kann man Marketing dafür machen? Und da passt dieses Zitat wirklich wie Faust aufs Auge. Ist von Albert Einstein, da passen sowieso alle Zitate wie Faust aufs Auge. Aber hier ist es einfach so, dass du wirklich probieren musst, komplexe Sachen runterzubrechen und zu trivialisieren in bestimmten Sachen, aber nur so weit, dass du den Sinn dieses komplexen Vorgangs oder dieses Konstrukts nicht aus den Augen verlierst, weil wir haben ja gelernt von dem Peter Kruse, dass man komplexe Sachverhalte mit einer Trivialisierung kaputt macht, komplizierte Sachverhalte, die macht man begreifbarer, die macht man vielleicht besser, aber komplexe Systeme, komplexe Sachverhalte macht man kaputt und deswegen ist es ein Drahtseilakt, das heißt, mach sie so einfach wie möglich, aber nicht einfacher, das heißt, danach machst du sie halt kaputt, passt ganz gut, hat er ganz gut begriffen, dieser Einstein, soll ja ein helles Köpfchen gewesen sein. Dann hat der Nils ein bisschen was zur Europameisterschaft erzählt, da hast du total falsch gelegen, mein Lieber, wir haben da ziemlich auf die Kauleiste bekommen von Frankreich und das liegt einfach daran, ich habe das lange analysiert und bin zu dem Entschluss gekommen, was jetzt ziemlich mutig ist, dass wir einfach zu wenig Tore geschossen haben. Also Fußball basiert ja immer noch darauf, dass du mehr Tore schießt als der andere und nicht, dass die Punkte gezählt werden wie im Boxen, wie lange ich den Ball halte. Und das ist ein Problem, was Bayern München übrigens auch hat, auch wenn die relativ erfolgreich Fußball spielen. Aber genau das sehe ich bei denen auch wieder, wenn sie halt nicht irgendwie in die Champions League im Finale gewinnen, dass sie halt eine Menge Ping-Pong spielen. Und das ist halt auch nicht der Kern vom Fußball, sondern ich muss vorne immer auch einen Knipser haben, der den Ball da in das Eck hier reinhaut. Und das haben wir halt gegen Frankreich nicht geschafft. Und weißt du, was mich am meisten dabei annervt, ist, dass Portugal jetzt gewonnen hat. Und nicht, dass Portugal gewonnen hat, ich habe nichts gegen die Portugiesen, aber dieser Ronaldo geht mir wirklich mächtig auf die Ketten. Ich mag diese Diven nicht, obwohl ihr jetzt sicherlich sagen werdet, hey, der provoziert doch nur, der legt doch alle Werbehebel, eigentlich auch alle Marketinghebel so auf den Tisch und legt die um. Ja, ich kann ihn trotzdem nicht leiden und das tut ja auch seinem Wert keinen Abbruch. Also es ist ja völlig unerheblich, ob ich ihn leiden kann oder ob 10 Millionen Menschen ihn nicht leiden können. Er schafft Aufmerksamkeit, Reichweite auf sozialen Medien, er ist eine Werbeikone. Er hat marketingmäßig alles richtig gemacht und trotzdem kann ich ihn nicht leiden. Deswegen finde ich es schade, dass Portugal Weltmeister geworden ist, Europameister geworden ist. Ich hätte lieber Deutschland gesehen und nur vielleicht, weil Portugal denn nicht hätte Europameister werden können. Ja, dann Olaf hat noch was geschrieben zu dem Thema Keyword im Titel. Danke Olaf für deinen Kommentar. Du hast damit schon beste Ergebnisse erreicht. Die würde ich ganz gerne sehen. Die kannst du mir ganz gerne auch als Personal Message mal schicken, weil die müssen wir ja nicht hier auflegen. Ich kann es vom rein Algorithmischen auch gar nicht nachvollziehen, dass man so denken kann, weil der Algo jetzt ja nicht ausgehebelt wurde. Da ist ja jetzt nicht eine künstliche Intelligenz entstanden, die irgendwie der Matrix nahe kommt, sondern wir sind eigentlich immer noch ziemlich basic unterwegs und Texterkennung hat immer noch was auch mit den Worten in dem Dokument zu tun und da ist es für mich halt einfach unlogisch und ich würde natürlich ganz gerne mal sehen, was das für für Seiten waren, die in welchen Umfeldern die aktiv waren und wie da die Zusammenhänge wirklich sind. Ich lasse mich da gerne von einem Besseren belehren, aber ich glaube persönlich nicht so lange so dran. Und ein bisschen mache ich das ja auch schon. Dann hast du auch ein Zitat gebracht zu diesem Komplexitätsthema, und zwar, das geht nicht. Dann kam einer, der das nicht wusste und hat es gemacht. Auch ein schöner Spruch, ich liebe ja so eine Zitate eigentlich, du anscheinend auch. Und das bringt es so, ja, eigentlich so ein bisschen auf den Punkt, dass manchmal dass die Unwissenheit eigentlich so der Spannungsbogen ist und das nicht vorbelastet, nicht intuitiv zu sein, eigentlich die Möglichkeiten bietet. Aber eigentlich ging es ja darum, komplexe Systeme zu betrachten, zumindest in der letzten Ausgabe. Und da passt es denn vielleicht nicht mehr ganz so. Aber da könnten wir uns, glaube ich, noch stundenlang darüber unterhalten, wie man die Sachen angeht. Und ich glaube auch, im Gegensatz zu vielen Leuten, die sich so als Experten da draußen darstellen wollen, es gibt viele Bereiche, da gibt es überhaupt gar kein richtig und kein falsch. Da kann ich mich hinstellen und sagen, das ist so, weil ich bin der Experte und du musst mir das glauben. Aber ich kann mich genauso gut hinstellen und sagen, ja, es ist so, weil. Also das, was die Rechtsanwälte ja gerne machen und was eigentlich auch immer passt, weil es immer einen Graubereich gibt und es gibt immer Felder, da geht es so und es gibt Felder, da geht es so und oftmals haben beide Seiten recht und das ist das Schwierige, sich als Experte zu positionieren. Ich glaube, man positioniert sich eher als Experte, wenn man halt mehrere Meinungen zulässt, dem Kunden oder dem Auftraggeber diese vielen Meinungen auch auftischt und ihm plausibel machen kann, warum man sich jetzt für den einen Weg entschieden hat. Ich glaube, dass das einen großen Mehrwert in der Ausbildung eines Expertenstatus hat. Ja, das war der Teil Housekeeping. So, meine Lieben, ich will in dieser Ausgabe mal mit einem neuen Format anfangen und das Format ist so neu, dass ich noch nicht mal ein Intro dafür habe. Das werde ich nachliefern, wenn euch dieses Format interessiert. Das könnt ihr in die Kommentare ja reinschreiben. Ich finde es sehr spannend und die Idee dazu kam mir in der letzten Woche. Was will ich machen? Ich will einen kleinen Blog nehmen, wo ich in jeder Podcast-Ausgabe euch einen Menschen der Online-Marketing-Szene vorstellen will. Und das soll zwei Perspektiven haben, nämlich einmal, dass ich dir, den ich da vorstelle, die Möglichkeit gebe, eine externe Perspektive, nämlich meine, von dir zu deinem Schaffen darzustellen. Eine sachliche Perspektive, wo ich einfach mal dir widerspiegeln will, wie ich dich wahrnehme in meinem Feedreader oder wenn ich irgendwelche Posts von dir lese oder deine Auftritte irgendwo sehe, wie so das Gesamtbild in der Wahrnehmung ist. Ich glaube, das ist ja gerade für die Mund-zu-Mund-Propaganda und die Ausarbeitung von einem Expertenstatus, vielleicht, weil es ja Leute der Marketing-Szene sind, sehr wichtig. Und ich möchte den Zuhörern, also dir da draußen, die Möglichkeit geben, meine Meinung zu einer bestimmten Person einfach auch auf persönlicher Ebene, wenn ich sie kenne, auch kundzutun, damit du dir vielleicht bei der nächsten Veranstaltung Mühe geben kannst, jemanden kennenzulernen. Wenn ich dir also sage, der ist überhaupt nicht kontaktscheu und mit dem kannst du einfach reden, zu dem kannst du einfach gehen und der wird ein offenes Ohr für dich haben, dann machst du es vielleicht eher, als wenn du denjenigen nicht kennst und du machst es vielleicht noch eher, wenn du sagst, hey, der Young, der tickt ähnlich wie ich und dann nehme ich die Empfehlung einfach mal an und probiere es einfach mal. Vielleicht frage ich vorher auch nochmal nach, bevor ich ihn anspreche, aber so in der Basis will ich einfach die Perspektiven bedienen und das als neues Format implementieren. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Beginnen möchte ich gerne mit dem Olaf Oleg Kopp. Und die erste Frage, die ich mal so an dich habe, obwohl wir uns ja bald sehen werden, aber jetzt in dem Podcast mal die Frage, warum nehme ich dich über Facebook, und das ist der größte Kontaktbereich zu dir, warum nehme ich dich immer da als Olaf Oleg Kopp wahr? Ist es wirklich jetzt wirklich ein fester zweiter Vorname, der nicht nur als Zweitname in deinem Ausweis steht, sondern ist das wirklich ein Doppelvorname? Oder ist es jetzt einfach so, weil du in Facebook, weil Olaf Kopp einfach schon ja belegt war und du jetzt einfach deinen zweiten Vornamen eingebaut hast? Könntest du ja mal in die Kommentare schreiben, würde mich einfach mal interessieren. Ist mir vorhin so durch den Kopf geströmt als Idee. Wie nehme ich dich wahr, lieber Olaf? Ich nehme dich in puncto Online-Marketing als Content-Marketer wahr. Das liegt an meiner Position, das ist vielleicht bei anderen ganz anders. In meiner Welt ist es so, dass ich dich als Content-Marketer wahrnehme und zwar da als sehr theoretischen, wenn ich ehrlich bin. Du hast von Anfang an, seit ich dich im Content-Marketing-Thema kenne, sehr lang, episch, holistisch Seiten geschrieben, wo du dich als Definitionsführer präsentieren wolltest. Das ist dir auch super gelungen und die Ergebnisse auch im Ranking deiner Seiten zeigen ja, dass du den Bereich sehr gut besetzt hast. Du hast dich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Content Marketing auseinandergesetzt, gerade in der Theorie auseinandergesetzt und hast mir persönlich damit sehr stark geholfen, mich in dem Bereich sehr, sehr gut zu orientieren und meine eigene Richtung auszuprägen. Deswegen, ich würde dich so einschätzen in meiner Wahrnehmung sehr stark als Content-Strategen, nicht so sehr als Producer, weil ich einfach zu wenig von dir sehe im Producing, außer die Blogposts selbst, die als Format sehr gut funktionieren, die du ja selbst bestückst. Aber so im Bereich Content-Producing, Format-Producing für Content-Marketing, da sehe ich halt nicht so viel und deswegen kann ich in dem Bereich dich auch nicht so richtig verhackstücken. Was ich als Wahrnehmungsfokus immer mehr verliere, ist den Fokus auf SEA. Das magst du so wollen. Vielleicht ist es aber auch total ungewollt und du machst genau diesen selben Spagat, den ich zwischen SEO und Content Marketing mache, machst du auch durch. Da sehe ich halt, dass der SEA-Bereich außerhalb von dem SEA-Camp, was du ja mit anderen veranstaltest, dass der immer mehr verloren geht und da zumindest in der Reputation nach außen immer weniger da ist und du dieses Spagatproblem auch hast in der Richtung. Ja, das so nehme ich dich wahr. Und das hilft dir vielleicht, weil du vielleicht SEA auch mal nach vorne spülen willst. Dafür ist dieses Format so gedacht. Dann kommen wir mal zu der persönlichen Ebene. Ich kenne den Olaf wirklich schon relativ lange. Ich kenne ihn auch als sehr freigeistigen Menschen. Er war nie SEO, er war auch nie SEA-Mensch, also nicht nur AdWords-Mensch, obwohl er sich zu Anfang sehr stark in dem Bereich positioniert hat. Er war aber immer, hat sich immer als Online-Marketer verstanden und hat probiert, sehr umfassend und sehr global die Sachen zu sehen. Das zeigt vielleicht auch, dass in der Aufgesang-Agenturgruppe auch PR-Leute mit drin sind, auch andere Leute mit drin sind, die halt eher Performance-Marketing machen oder den globalen Ansatz sehen. Und das ist eine Sache, die manchmal genervt hat, weil man natürlich über SEO-Themen lieber fachsimpelt, als jemand zu haben, der immer sagt, du musst das große Ganze sehen. Das ist im Bereich Content-Marketing genauso. Ich glaube, die Zeit spricht aber für ihn. Ich glaube, dass er einen sehr umfangreichen Fundus an Möglichkeiten hat, weil er einfach so breit geschaut hat über die letzten Jahre. Und ich glaube, du kannst ihn immer ansprechen. Also wenn du jemanden suchst, der eine ziemlich große Range an Online-Marketing abdecken kann, dann spreche ihn einfach an. Und mit ansprechen meine ich ansprechen, weil ich glaube, der Olaf ist einfach wirklich jemand, den kannst du einfach bei einer Konferenz auf die Schulter tippen und sagen, hey, lass uns doch mal quatschen. Das ist keine Diva, sondern das ist wirklich jemand, der sich gerne unterhält, der sich gerne austauscht, der kommunikativ ist und der das Thema Networking schon lange für sich entdeckt hat. Also da kann ich dir nur empfehlen, ihn anzusprechen und zu connecten, egal ob über Facebook oder bei einer Konferenz. Das ist also jemand, der, wenn er Zeit hat, Zeit ist immer ein Problem bei allen Leuten, die irgendwie in dem Business ein bisschen aktiver sind, dann wird er sich bei dir melden und du kannst dich mit ihm austauschen. Das kann ich zu deiner Person sagen, lieber Olaf, und ich hoffe, das deckt sich mit deinem. Wenn ihr eine andere Meinung habt zu Olaf und ihn anders wahrnehmt, doch als SEAler etc. pp. Oder noch in einem ganz anderen Bereich, dann schreibt es in die Kommentare. Dem Olaf wird es helfen und vielleicht ist es genau der erste Verbindungspunkt, um mit dem Olaf in Kontakt zu treten. Ja, in der Form soll das hier in den nächsten Podcasts weitergehen, dass ich einfach meine Meinung dazu sage. Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch dieser kurze Ansatz gefällt. Das war jetzt so die erste Erklärung. Ich werde es in den nächsten Podcasts mehr auf den Punkt bringen. Ich werde die Außenwahrnehmung bringen mit kurzen Sätzen und ich werde die persönliche Wahrnehmung nehmen, auch mit ein paar kurzen Sätzen, sodass wir da vielleicht auf 3 bis 5 Minuten in der Vorstellung kommen. Jetzt beim ersten Mal will ich es noch ein bisschen mehr erklären. Schreibt also in die Kommentare, ob euch das gefällt. Gerne du, Olaf, aber gerne auch die Leute, die ihr sonst noch zuhören. So, dann lasst uns in die Blog-Themen springen.
Coole Sets aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre. Oh.
Ja, Blog-Thema. Lasst uns die letzten 14 Tage in der Feedreader-Welt oder in der Blog-Welt so ein bisschen Revue passieren. Ich habe ein paar Fundstücke rausgesucht, die für mich interessant waren und gebe das immer so an euch weiter. Müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr das für euch brauchen könnt. Den ersten Post, den ich gefunden habe, den gab es auf HubSpot. Und da geht es darum, Agenturaufbau, wenn du gerade neu startest, ganzheitlich oder spezialisiert. Für mich ist es ein sehr spannendes Thema, weil es ja genau darum geht. Ihr werdet gerade gehört haben in den Ausführungen, die ich vorher auch in diesem Persönlichkeitsding hatte, dass ich mir eine Menge Gedanken darüber mache, wie man sich selbst positioniert. Und Positionierung hat ja sehr damit zu tun, wie andere Leute dich halt wahrnehmen. Und da geht es in diesem Artikel genau um diesen Bereich. Wie steige ich jetzt als SEO-Agentur oder als Online-Marketing-Agentur, gehen wir mal davon aus, oder als Marketing-Agentur noch größer gesehen, wie steige ich jetzt in das Feld Marketing ein? Ist es besser aktuell einzusteigen und zu sagen, hey, ich biete alles an und wir sind meinetwegen eine 30-Mann-Agentur und wir haben jetzt alle Units da irgendwie drin, um alles effektiv miteinander zu verbinden? Oder gehe ich eher an das Thema ran und sage dann doch, ja, ich bin eine SEO-Agentur und die anderen Sachen machen wir nur mit, oder habe eine SEA-Agentur und habe den Fokus da spezialisiert drin, werde auch meinen Personalkörper in dem Bereich immer stärker ausbauen als in den anderen Bereichen? Das ist eine Frage. Und der, unter anderem der gute Sepita Ansari, der hiermit herzlich gegrüßt ist, war in diesem Artikel auch benannt und auch zitiert. Und er hat auch kundgetan, dass es relativ schwierig ist. Er selber ist ja mit Catbird Seed unterwegs und ist da als relativ große Agentur relativ breit und performanceorientiert aufgestellt. Aber er kann sich nicht vorstellen, das war so eine Äußerung und die teile ich eigentlich in dem Bereich auch, dass man als startende Agentur, und es starten ja wirklich sehr, sehr viele Agenturen da draußen, dass man mit dem Bereich Performance Marketing im Großen und Ganzen mit allen Feldern, die da mit reinspielen, einen Blumentopf gewinnen kann. Weil man einfach wirklich nicht nachweisen kann, dass man in dem Bereich Reputation hat. Und du kannst ja auch nicht einfach eine Agentur einfach so aufbauen, wenn du noch nicht leistungsfähig funktionierst, weil du einfach dir die Gehälter von den Leuten nicht leisten kannst, die schon in dem Bereich sehr reputiert sind und die du da an den Start bringen kannst. Das kannst du so machen, wenn du immer die Strategie von Sepita verfolgt hast und als Catbird Seed immer so irgendwie die Holy Grail-Träger irgendwie so bei dir reinholst, dann musst du aber auch das nötige Kleingeld haben, um die Leute auch zu bezahlen, weil die ja relativ teuer sind. Also er ist von Anfang an ja den Weg gegangen, dass er immer die Leute reingeholt hat und nur am Rande Leute ausgebildet hat. Also in meiner Wahrnehmung wieder sind es ja immer sehr Leute mit Expertise gewesen, die er sich reingeholt hat. Und das macht ja auch durchaus Sinn. Und in seinem Feld, der ist ja nun lange genug am Start, hat er es auch geschafft, vielleicht diesen Switch hin zum Performance-Marketing hinzubekommen, wie viele andere große Agenturen. Ob die dann immer noch leistungsfähig sind, weil sie so groß sind, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, das ist grundsätzlich immer ein Problem. Aber diese Agenturgrößen von 20, 30 Personen plus, Fachleuten plus, die haben vielleicht die Möglichkeit, auch in der Außendarstellung Performance-Marketing oder Online-Marketing als großes Thema sich auf die Fahnen zu schreiben. Wenn du als Agentur startest, glaube ich, ist es das Falscheste, was du machen kannst, sondern da musst du dich spezialisieren. Meinetwegen als SEO oder SEA-Agentur speziell anzufangen, macht da sicherlich mehr Sinn. Und sich dann auszudehnen und dann vielleicht irgendwann auch in den Bereich zu kommen, da größer zu werden und ja, Spezialanbieter für alles zu werden. Mich würde mal eure Meinung interessieren. Wie würdet ihr starten, wenn ihr eine Online-Marketing-Agentur oder eine Marketing-Agentur startet? Würdet ihr euch jetzt speziell auf den Bereich Fotografie spezialisieren oder Videografie oder im Online-Marketing-Bereich eben auf SEO, SEA, Content-Marketing ist vielleicht schon ein bisschen zu global gesehen. Wie würdet ihr da rangehen? Und ist es überhaupt möglich, ohne die Spezialisierung noch eine Agentur aufzumachen? Einfach nur durch guten Vertrieb? Fragezeichen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann Einblicke gewähren, ist das nächste Thema. Ich habe eine Seite gefunden in meinem Feedreader, nämlich die Seite von Sackmeister und Walsh. Sackmeister? Heißen die wirklich Sackmeister? Wenn man es so schreibt, ist es was anderes, als wenn man es ausspricht, finde ich. Sackmeister, verflucht. Die haben aber eine coole Seite und darum geht es eigentlich. Und das zeigt eigentlich so ein bisschen eine Problemstellung von Authentizität. Die haben eine Seite, wo du nicht einfach nur ein Video im Header hast, sondern wo du ein Live-Bild aus deinem Office direkt im Header der Startseite hast. Und das ist natürlich eine Sache, die total cool ist. Ich kenne es ja eigentlich aus der Vergangenheit schon, wo zum Beispiel der gute Sistrix so eine Weihnachtsbahn auch in seinem Büro fahren lässt und du halt sehen kannst, wie viele Runden die machen, damit ein bestimmtes Budget für eine Spendenaktion zusammenkommt und damit auch Shares für Facebook geholt werden. Das macht alles sehr viel Sinn. Da sieht man aber nur in der Regel, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, die Füße oder da hinten wird sehr stark mit dem Bouquet gearbeitet, sodass du eigentlich so die Prozesse in der Agentur nicht sehen kannst. Weil das ist natürlich das Heiligste, muss ich mal dazu sagen. Und bei denen ist es jetzt hier so, bei Sackmeister, werden die bestimmt heißen, und Walsh, dass sie ihr Designbüro, ist ja eine Designagentur, dass die das halt wirklich 24 Stunden live streamen auf der Startseite. Und ich muss sagen, das schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Nämlich einmal das Spannerherz. Ich sehe natürlich gerne, was bei anderen Agenturen los ist. Und meinetwegen können alle anderen Agenturen auch mit einem Livestream arbeiten, damit ich mal gucken kann, was die Leute da machen und wie da so Betriebsamkeit ist. Die Frage ist, ob ich selbst machen würde. Ich finde es sehr authentisch, weil es auch dem Kunden einfach zeigt, ja, so sieht die Agentur von innen aus, so kann ich mir vorstellen, mit wem ich zusammenarbeite. Aber ja, man muss natürlich auch immer aufpassen, was man macht. Es ist so, als ob ich einen Imagefilm drehe und da ja genau in den Szenen darauf achte, wie ich mich darstelle, wie ich wirke. Das ist da den ganzen Tag halt so. Und sobald jemand das Büro aufschließt und da jemand sitzt, geht es natürlich darum, wie sitzt der an seinem Arbeitsplatz. Als Chef ist das natürlich eine coole Sache, weil ich immer darauf hinweisen kann, hey, euch sieht die ganze Welt und wenn ihr euch hier gehen lasst und jetzt irgendwie mit dem Kopf auf den Tisch liegt, weil ihr euer Nachtschlaf nachholen müsst, dann sieht das die ganze Welt. Gerade wenn ich es in dem Fall nicht sehe, kann mir die ganze Welt berichten, dass du mit dem Kopf auf den Tisch liegst. Das hat natürlich so einen erzieherischen Wert. Aber ja, ob das so, erstmal rechtlich in Deutschland ist es, glaube ich, ein Problem, den Arbeitsplatz zu filmen. In Amerika ist es vielleicht nicht so das Problem, deswegen ist es für Deutschland eigentlich nicht so angesagt. Aber nehmen wir mal an, es wäre möglich. Wäre es für euch eine Gangart, jetzt wirklich das Heiligste, den heiligen Gral von euch zu zeigen? Oder würdet ihr ihn auch eher verstecken, weil eben in jeder Agentur, glaube ich, wenn man es ehrlich angeht, irgendwann mal die Akten einfach auf dem Tisch liegen und gerade wenn man Projekte groß plant und viel hektisch zu tun ist, dann sieht es oftmals aus wie auf dem Schlachtfeld und das gehört einfach auch zu einer agilen Arbeit auch dazu, weil wenn ich die Zeit in der agilen Arbeit dazu nutze, aufzuräumen, dann wird meistens nichts daraus. Das sind ja oftmals auch nur Phasen, aber auch in den Phasen will ich halt die Schreibtische dann nicht zeigen, weil es einfach mal schwierig ist. Ich hatte vorhin eine kleine Diskussion auch mit dem Jan Kutschera, sei gegrüßt da draußen, wo es darum geht, wie man denn Kabellage zum Beispiel im Büro sinnvoll unterbringt und ich sehe ja sehr viele sterile Schreibtische da draußen, die manchmal in Facebook gepostet werden und denke mir immer, what? So kann man doch nicht arbeiten. Und ich glaube auch, dass man so nicht arbeiten kann. Wenn man gerade in einem Kreativbereich arbeitet oder sehr viel auch macht als Agentur und wo man sehr stark am Limit agil arbeitet, dann wird es immer eine Form von Chaos geben. Und gerade im Kabelbereich, wenn ihr sehr viel ausprobiert mit sehr vielen Gadgets und sehr viel mit Handys arbeitet, Ladeteile habt und irgendwelche anderes Zeug habt und neue Rechner verlegt und Netzwerkkabel verlegen müsst, dann ist es ja nicht alles darauf, beruht ja in so einem normalen Office nicht alles darauf, dass ihr eine feste Kabellage habt und eure Netzwerkplätze jetzt alle direkt verlegt habt, sondern da wird was umgestellt, dann wird ein Netzwerkkabel nochmal quergelegt, weil hier irgendwie was nochmal gemacht werden muss. Da werden bestimmte technische Sachen irgendwie an einem Arbeitsplatz verlegt, weil jetzt irgendwelche Ladeteile noch da lieber da liegen, als irgendwie wie bei uns im Studio meinetwegen, wo ich nicht gerne die Akkus laden will, weil ich einfach über die Akkuladezeiten und auch über den Fortschritt der Ladung einfach eine Kontrolle haben will. Da kommt das schnell mal auf den Schreibtisch und dann kommt eins zum anderen und dann hast du einen Kabelsalat darunter. Ich glaube, so ehrlich muss man damit auch umgehen. Das wäre auch eine Sache, die hätte ich jetzt gegenüber dem Kunden damit auch keine Probleme, weil ich die meisten Büros, in denen ich war, auch wenn es noch so seriös war, eigentlich ähnlich aussah. Und wie gesagt, mich wundert es immer nur, dass manche Schreibtische so steril sind und das so wie bei der Tagesschau aussieht, wo oder bei Heute, ja beim Heute-Journal, wo einfach nur so ein Laptop auf dem Tisch steht, der überhaupt gar nicht verkabelt ist und gar nichts, der eigentlich nur ein Dummy ist. So wirkt das eigentlich immer wie Dummy-Tum, weil das mit normaler Arbeit nicht so viel zu tun hat, zumindest nicht mit meiner Arbeit. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Dann eine Sache, die ich auch bei HubSpot gefunden habe, die müsst ihr euch aber selbst mal durchlesen, da will ich jetzt hier gar nicht so tief drauf eingehen. Da geht es um eine Traffic-Steigerung in einem Blog um 2500% auf marconet.com. Ja, also das mache ich jetzt nicht nur, weil mein Nachname da drin vorkommt und die Agentur Marco anscheinend heißt. Ich fand es halt beim Durchscrollen, da sind ein paar Punkte drin, die man durchaus beachten kann. Lest euch das einfach mal durch, welche Punkte für euch da interessant sein können. Ich glaube, das kann unterschiedlich sein, aber ich fand den zumindest erwähnenswert. Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist, glaube ich, das Thema, was alle bewegt da draußen, das Thema Pokémon Go. Ich habe ja die ganze Sendung eigentlich dem Thema gewidmet, zumindest was die Überschrift anbelangt und damit stelle ich vielleicht auch das ad absurdum, was der Olaf gesagt hat. Wenn ich ranken werde mit so einem Artikel und ich glaube, ich werde die Shownotes noch nicht mal so lang schreiben, deswegen ist die Chance relativ gering, da irgendwie zu ranken. Aber wenn ich denn ranke, dann werde ich doch in dem Bereich nicht ranken, weil ich jetzt das Keyword nicht benutze, sondern nur weil ich das Keyword benutze und deswegen der Artikel, ja, einfach auch um Teaser zu haben und selbst wenn andere Leute zu der waghalsigen Idee kommen, diesen Podcast zu verlinken, werden sie vielleicht genau diesen Titel auch verlinken und dann macht das alles wieder Sinn. Ja, also es geht um Pokémon Go und da müsst ihr mir einfach mal helfen. Ich bin ja in dem Thema nicht so richtig tief drin, will mich auch mit dem Thema nicht so richtig beschäftigen. Es geht darum, wie kann man damit Umsatz machen? Ich habe auf der T3N, und den Artikel werde ich auch gleich noch verlinken, einen Beitrag gefunden, der halt sich genau damit beschäftigt, wo halt gesagt wird, dass man pro User 25 Cent verdient. Womit? Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass es eine Werbeplattform ist. Werden da Google AdWords eingeblendet oder sind da andere Advertiser am Start? Das ist jetzt mal eine offene Fragerunde. Womit verdient der Hersteller dieser Applikation Geld? Außer, dass er jetzt Markenbildung macht für Nintendo und Pokémon. Ich glaube, Pokémon ist von Nintendo, glaube ich zumindest. Womit verdienen die da zurzeit Geld? Schreibt es in die Kommentare, weil das will ich ganz gerne mal wissen. Ich bin in dem Bereich nicht unterwegs, will es aber ganz gerne lernen, wie man mit so einer Applikation Geld verdienen kann. Ob die jetzt nur Reichweite schafft oder ob man damit auch wirklich Cash machen kann, weil das ist ja doch ein erheblicher Unterschied in der Betrachtung. Viele sagen jetzt, die sind erfolgreich. Ja, in der Verbreitung sicherlich, aber macht man damit auch Geld? Ja, vielleicht im zweiten Ansatz. Ich sehe das noch nicht. Da müsst ihr mir mal helfen. Eine Sache, die ich gefunden habe bei Sync with Google, die Seite kennt ihr vielleicht, das ist ja so die Spieleplattform, würde ich jetzt mal sagen, nicht wo jetzt ja, so richtig gespielt wird, sondern wo mit Daten gespielt wird, ja, wo die Big Data Daten von Google einfach in so eine Engine reinfließen. Und das nennt sich halt dieses ganze Portal Sync with Google. Das gab es in den letzten Jahren schon. Was jetzt besonders ist, dass die Engine ein bisschen aufgebohrt wurde und dass die Daten aktualisiert wurden. Und deswegen spielt einfach mal damit rum. Ich habe es schon gemacht. Die Resultate sind ganz cool. Die kann man in die ein oder andere Infografik sicherlich einbauen und kann damit ein bisschen seinen Content anreichern. Gerade jetzt, wo die Daten noch neu sind und wo das Format auch ein bisschen abgeändert wurde, kann man damit sehr gut rumspielen. Vielleicht ist das ein oder andere für euch mit bei. Dann ein Hinweis für eine Aktion, die ich gestern gemacht habe, zusammen mit dem Thomas Raffelsberger. Er hat ein neues Format ausprobiert, nämlich Facebook Live. Das kennt ihr sicherlich ja schon. Facebook Live ist jetzt noch nicht die große Errungenschaft, die Raketenwissenschaft, das machen ja viele da draußen. Was er aber gemacht hat, und das ist eine Sache, da ist er mir zuvor gekommen, weil ich damit auch schon die ganze Zeit rumexperimentiere. Aber so ist das. Und so ist es halt auch ganz cool, einen Weggefährten auch in der Contentfindung zu haben. Was er macht, ist halt mit einer Broadcast-Software diesen Stream zu steuern. Und das hat sowas wie, ja, Fernsehregie. Das heißt, ich halte nicht nur mein Handy mir vors Gesicht und rede irgendwas, sondern ich probiere eine ganze Show für live zu produzieren und die als Live-Format auszugeben. Das heißt, ich kann bestimmte Überleitungen, bestimmte Überblendungen machen und ein ganzes Format kreieren. Ich kann bestimmte Perspektiven von Interviewpartnern hin und her schieben und damit wirklich einen Livestream machen, der einen Unterhaltungswert hat. Und ich glaube, das ist so die nächste Ausbaustufe im Live-Video überhaupt. Ich glaube natürlich, dass es immer den Formatansatz geben wird, sich vor die Kamera zu stellen und einfach irgendwie was reinzulabern, ja. Aber es wird auch diese professionelle Produktion geben und da werden sehr, sehr viel mehr Leute aufspringen, als immer auf diese einfachen Live-Formate. Zumindest wird es eine Ausprägungsform sein. Ich habe, wie gesagt, damit schon auch mal rumgespielt und war natürlich froh, als mich der Thomas gefragt hat, ob ich in seiner ersten Ausgabe von der Marketing-Bar, so nennt ihr das Format auf Facebook, dabei sein darf. Und ich fand es natürlich mega spannend, habe ihm auch gleich gesagt, dass ich mit dem ganzen Broadcasting-Ding als Live-Format auch rumspiele und fand es natürlich super, wie er das aufgezogen hat und sehr professionell aufgezogen hat. Wir haben uns da gestern zusammengesetzt und das erste Live-Video gemacht. Das hat noch ein paar Schwachstellen, keine Frage. Ich fand es erstmal eigentlich sehr cool. Es hat auch fürs erste Mal sehr gut geklappt, auch für das Einspielen der ganzen Formatschnitte und so. Was ein bisschen schwierig ist und was sich herauskristallisiert hat, ist halt der ganze Umgang mit Ton, mit Rückkopplung. Wenn du halt mehrere Eingänge übereinander legst, ist das immer schwierig. Es hat auch natürlich gezeigt, wie es problematisch ist, Skype als Videoformat zu benutzen, wenn du die Bandbreite nicht kennst. Es hat auch gezeigt, dass es zu Rückkopplungen führt, wenn du ein iPhone zum Beispiel nutzt als Medienplattform, also um das Videoformat auszuliefern. Ich habe nämlich gestern ein iPhone benutzt und musste feststellen, natürlich, dass ich mein Richtmikrofon nicht benutzen konnte. Das habe ich auf dem Jakobsweg ja schon festgestellt, dass das Rode, wie heißt das jetzt irgendwie, Micro-Me, dass das halt nicht funktioniert, wenn du selbst im Sendemodus bist, sondern dass das immer Störgeräusche gibt. Und das war gestern auch wieder so der Fall. Es wäre aber auch so gewesen, dass ich mir einen Kopfhörer hätte aufsetzen müssen oder hinten nochmal Lautsprecher ranstöpseln hätte müssen, damit ich das, den Ton von Thomas eben auch höre. Das war ein bisschen problematisch. Ich habe dann einfach mein iPhone genommen, das hingehalten. Das war mit dem Sound ein bisschen schwierig. Das könnt ihr euch anhören. Das war auch natürlich in dem Stream von Facebook nicht so ganz so einfach, weil Facebook natürlich auch alles daran setzt, den Stream so weit wie möglich zu reduzieren, um die Datenlast gering zu halten. Und ich glaube, da geht auch eine ganze Menge verloren. Was aber bei rausgekommen ist, ist eigentlich ein ganz gutes Format. Da waren auch so ein paar Stellungsfehler mit bei, wo man gesehen hat, ja, ich gucke in die falsche Richtung, wir gucken beide in die falsche Richtung, das Setup stimmt noch nicht so richtig, aber es zeigt, Formatfindung ist halt wichtig und du lernst halt im agilen Prozess deutlich mehr, als wenn du halt in deinem stillen Kämmerchen irgendwie was probierst und dann irgendwie siehst, ja, das funktioniert nicht. Einfach noch ein paar Meinungen zu bekommen und der Thomas hat eine ganze Menge Meinungen bekommen, neben meiner, was denn nicht so gut funktioniert hat, was aber auch gut funktioniert hat. Und davon lebt die ganze Sache, um schnell ein gutes Format auf die Straße zu bringen. Für mich war es natürlich super, weil er die Fehler machen kann und ich die nicht machen muss. Dann kann ich gleich ein professionelles Format an den Start bringen, weil er das jetzt vortestet. Aber er hat natürlich die Leadership-Hosen an in dem Bereich und deswegen Hut ab, hast du gut gemacht. Und müsste mehr von dir geben, die halt so mutig nach vorne gehen und sich einfach was trauen. Das Video ist natürlich auf YouTube, auf Facebook erstmal natürlich erreichbar, weil das natürlich, was wir da gestreamt haben, da als Video nochmal zur Verfügung gestellt wird, aber Thomas wird es auch als YouTube-Format nochmal runterladen und auf YouTube zur Verfügung stellen, da könnt ihr euch das auch nochmal angucken und eure Meinung entweder hier in den Shownotes geben, unter den Shownotes oder in den entsprechenden Formaten bei Thomas oder auf YouTube, würde mich freuen, weil das wirklich eine coole Sache ist. Ja, was da genutzt wurde, wenn ihr die Frage aufkommt, ist OBS als Software, also Open Broadcast Software nennt die sich. Und das ist kostenfrei. Das ist eine Lösung, die eigentlich relativ cool schon ist. Es gibt noch ein paar kostenpflichtige Lösungen da draußen, die vielleicht auch leistungsfähiger sind, weil der Streaming-Bereich besser abgedeckt ist. Aber das muss man halt mal testen, ob die Investition von ein paar hundert Dollar oder auch ein paar tausend Dollar in die Richtung, ob die das werthaltig macht und ob die das Signal verbessert. Da werde ich vielleicht auch noch mit testen, um dann zu gucken, ob es was bringt. Ja, dann kommen wir zu einem Eigenvermarktungsbereich. Ein bisschen was muss ich auch in Richtung Eigenwerbung immer machen, sonst macht das Ganze ja hier als Podcast überhaupt gar keinen Sinn. Und in dieser Ausgabe will ich was über unsere neuen Tools erzählen. Da sind nämlich ein paar spannende Entwicklungen dabei gewesen, die ich euch nicht vorenthalten will und die durchaus Sinn machen, die hier zu publizieren. Das erste davon ist der Verdienstrechner, den wir an den Start gebracht haben, wo du raus ermitteln kannst, was Leute in YouTube vielleicht verdienen. Dazu musst du ein paar Daten noch eingeben. Einen gewissen Range haben wir vorgegeben, wo wir denken, dass der allgemeingültig ist. Aber wenn du ein paar Daten haben willst für deinen Bereich, dann kannst du das Einkommen relativ vergleichbar machen. Und dieser Verdienstrechner hat natürlich ja einen Ansatzpunkt, dass man damit rumspielen kann. Wir wollen also Tools an den Start bringen, die einfach Leute dazu bewegen, damit zu spielen, auf unseren Seiten zu sein und vielleicht auch den Switch zu haben, dann irgendwann mal sich mit uns und unseren Seiten zu beschäftigen. Das relativ werbefrei, weil wir einfach wirklich die Leute nur auf unsere Seite locken wollen. Und das haben wir halt mit dem Rechner gemacht. Und der Rechner hat eine coole Aktion ausgelöst und von der will ich berichten. Die habe ich hier in den Shownotes auch nochmal verlinkt, weil ich da auch schon einen Blogpost zu geschrieben habe. Ich will das hier aber nochmal erzählen. Was ist passiert? An irgendeinem Tag hat ein sehr, sehr reichweitenstarker YouTuber, nämlich Simon Dashiell, der, glaube ich, weit über 1 Million Abos hat und pro Video immer so 500 bis 1 Million Aufrufe und mehr hat, der hat ein Video gemacht zu dem Thema, was ich verdiene bei YouTube. Ja, also so rausgestellt, so als Provokation. Man darf es ja eigentlich nicht sagen, was man mit YouTube verdient. Das ist ja laut den Richtlinien verboten. Aber trotzdem kann man, gerade weil es verboten ist, mit diesem Verbot immer ganz gut rumspielen. Und der hat ja ein Video in seiner unnachahmlichen Art gemacht, was er verdient. Und er hat einen Rechner benutzt, nämlich unseren. Und da ist jetzt eine Sache passiert, die relativ spannend war, auch für den SEO-Bereich sehr spannend war. Wir hatten die Seite schon eine ganze Weile am Start und mit der ganzen Kombination YouTube-Verdienstrechner, YouTube-Verdienst, was verdienen YouTuber, waren wir so immer so im Bereich zwischen 8 und 12 platziert mit dem Inhalt, den wir da am Start hatten. Und jetzt ist an dem einen Tag was passiert, nämlich dass der Simon Dashiell sein Video gelauncht hat und in seinem Video unseren Rechner benutzt hat, um zu kalkulieren, was nach allgemeiner Rechnermeinung da draußen YouTuber wie er verdienen. Und hat da natürlich ein bisschen rumgefaked mit dem Tool, hat da natürlich Sachen auch nicht so richtig eingestellt, das alles ein bisschen laissez-faire angegangen. Aber er hat eine Sache benutzt, die mich zu Anfang ein bisschen geärgert hat, nämlich er hat unsere Brand nicht gezeigt. Also oben in dem Tool ist natürlich unser Logo drin. Und ich hätte natürlich so als ersten Gedankengang es lieber gehabt, dass er unser Logo zeigt, damit Sumago mal in seinem Kanal auftaucht und wir eine Wahrnehmung bekommen. Das war so mein erster Gedankengang. Danach passierte aber was sehr Wundersames. Und das war eigentlich so eine Ableitung, die man sich für Online-Marketing und für SEO auch gerade auf die Fahnen schreiben kann. Nämlich, es war genau aus der Tatsache, dass die Leute nicht wussten, wo man jetzt genau diesen YouTube-Verdienstrechner finden kann, anscheinend so, dass die Leute in Google danach gesucht haben. Also alle Keywords und Keyword-Kombinationen eingegeben haben, die in dem Bereich irgendwie zu einem Ziel führen könnten. Und dann wird Folgendes passiert sein, dass sie genau YouTube-Verdienstrechner, YouTube-Verdienst, was verdienen YouTuber, Verdienstrechner, dass die das gegoogelt haben und dann immer die Ergebnisse natürlich durchgegangen sind. Also so stelle ich mir den Ablauf vor. Wenn ihr einen anderen Ablauf habt, dann teilt mir den gerne mit. Ich kann mir das in der Folge nur so vorstellen, dass die in die Ergebnisse von Google gegangen sind und dann immer hin und her gesprungen sind. Sie haben die Position 1 gesehen. Es ist nicht die grafische Sache rausgekommen, die Simon benutzt hat, nämlich nicht unserer Rechner. Da bin ich ganz gut zu identifizieren, glaube ich, weil wir diesen Military-Look haben und grundsätzlich auch eine schwarze Seite haben, die, glaube ich, auch ein bisschen absticht von anderen Seiten, gerade weil sie schwarz ist und das jetzt nicht so Verbreitung findet eigentlich im Netz. Das heißt, wir haben den ganzen Bereich gehabt und die Leute werden immer hin und her gesprungen sein und gesehen haben, ey, ist nicht das Tool, was er benutzt hat, springe ich wieder zurück. Zweiter Ergebnis, ist nicht das Tool, was er nutzt, springe ich wieder zurück. Das geht immer so weiter, bis dann die Position, nehmen wir mal 9 kommt, wo unsere Seite dann mit dem Rechner platziert war. Und da war plötzlich das Ergebnis drauf. Und was wird passieren? Die Leute fangen an, mit dem Tool zu spielen und bleiben auf der Seite. Ein ganz klassisches Signal, User-Signal für Google, dass in dem Bereich aktuell, gerade mit dem Traffic, der da auch sehr stark war, dass da irgendwie was in Bewegung ist und dass die Seite die besten Signale hat. Und das führte innerhalb von 12 Stunden dazu, dass wir mit der Seite in den Kombinationen, die ich gerade gesagt habe, nämlich Verdienstrechner, YouTube-Verdienst, YouTube-Verdienstrechner und ich glaube, was verdienen YouTuber, auf die Position 1 und 2 gekommen sind, also gesprungen sind und mit was verdienen YouTuber, glaube ich, von 12 auf 4 gesprungen sind. Und das war wirklich eine Erkenntnis, die für den SEO-Bereich extrem wichtig war, weil genau die Tatsache, so als Learning, dass die Brand nicht gezeigt wurde, dazu geführt hat, dass halt über den Umweg das Keyword gesucht wurde und das zu der Ranking-Verbesserung geführt hat auf Basis der User-Signale. Hat mir zwei Sachen gezeigt, nämlich, dass man viel indirekter mit der Marke arbeiten sollte und die nicht so nach vorne legen sollte. Das war jetzt sehr durch Zufall ist das entstanden, weil Simon, glaube ich, die Marke einfach rauslassen wollte, weil er auch nicht wusste, glaube ich, ob er unsere Marke so nennen darf und so zeigen darf. Das hat ja auch ein bisschen was mit Urheberrechtssachen zu tun. Wir werden da natürlich jetzt nicht bissig gewesen in dem Bereich, aber es gibt vielleicht Leute, die da ein bisschen bissiger sind. Ich glaube, darauf basierte das, aber die Ableitung ist einfach, zeig deine Marke in dem Bereich, wenn du Influencer-Marketing über die Leute machst, halt nicht so präsent, sondern lass dich den YouTuber, den Influencer mit dem Thema beschäftigen und sorge dafür, dass die Seite, die da gezeigt wird, eben nur eine Entsprechung gibt, nämlich deine Seite und dass die Seite zumindest auch so platziert ist, dass man sie ja vielleicht schon auf der ersten Seite findet oder wenigstens auf der zweiten Seite findet, damit diese Nutzersignale halt ausgelöst werden. Also für mich war es ein Mega-Learning und hat eben auch gezeigt, wie schnell die Reaktion ist. Wenn Google erkennt, dass bestimmter harter Traffic auf einen Bereich raufgeht, dann ist die Reaktion für Freshness halt extrem schnell. Und innerhalb von 12 Stunden finde ich halt auch extrem schnell. Und das war ein super Learning. Das heißt, auf der anderen Seite aber auch, dass es sich lohnt, so eine Learnings mit einem Tool, weil eigentlich haben wir das Tool ja gebaut, damit ihr spielen könnt mit dem Verdienst der YouTuber, aber die Sachen, die ausgelöst werden aus dem Bereich, die dann auch für SEO einzahlen, die sind halt mannigfaltig und in dem Bereich war es ein super Case, den ich euch gerne mitteilen wollte und wenn ihr einfach nur wissen wollt, was YouTuber verdienen, das Tool war gar nicht so weit weg von dem, was Simon am Ende des Videos ja sagt, die meisten haben es gar nicht so mitbekommen, aber am Ende da gibt es ja einen Thumbnail, wo ein Wert drinsteht Und das ist nur eine Range. Davon gehe ich mal aus, dass die Range einigermaßen stimmt. Das ist auch das, was ich in dem Blogpost genannt habe, so einigermaßen nach Steuern zumindest, weil da muss man ja immer noch so einen Prozess mit einrechnen. Aber da lag der Rechner relativ nah dran und nicht an den Werten, die er da genannt hat. Spielt einfach mal ein bisschen damit rum, aber wenn ihr nur das aus SEO-Sicht sehen wolltet oder hören wolltet, dann ja, guckt euch den Case einfach mal an. Ich glaube, der ist sehr, sehr wichtig. Ja, dann will ich noch darauf hinweisen, dass wir jetzt ein neues, anderes Tool am Start haben, wo wir eine ganze Menge Arbeit reingesteckt haben, also Testing-Arbeit, obwohl es teilweise noch ein bisschen buggy läuft, weil der Cache noch nicht ganz so funktioniert und manche Sachen auch irgendwie an den Daten liegen, die da abgescraped werden. Es geht um den YouTube-to-Facebook, um das Tool YouTube-to-Facebook. Das basiert auf der Tatsache, dass ihr ja, wenn ihr direkte Links in YouTube, in Facebook einpastet, dass da nur eine kleine Vorschau gezeigt wird. Und ich liebe es immer, wenn eine große Vorschau da ist, die gleich das Video irgendwie zeigt. Egal, ob die Klicks gezählt werden oder nicht. Ihr habt die Möglichkeit, direkt von dem Video in den Kanal zu springen und zu gucken, was sich dahinter verbirgt. Ihr habt die Möglichkeit, das Video auch gleich direkt anzugucken und darum geht es eigentlich in der Wahrnehmung. Und da will ich nicht nur so ein kleines Snippet haben, sondern da will ich das große Snippet haben. Und das macht dieses YouTube-to-Facebook-Tool relativ einzigartig. Es gibt noch andere Tools da draußen, die mit sehr viel Werbung am Start sind, aber unsere Tools sollen werbefrei sein, sollen einfach einen Mehrwert liefern und ich will euch einfach mal animieren dazu. Spielt einfach mal ein bisschen damit rum. Das hat natürlich auch den Hintergrund, dass wir so ein paar Bugs, die vielleicht noch drin sind, nochmal beseitigen können. Wir hatten heute gerade den Bug, dass manche Videos mit einem falschen Format ausgeliefert werden, also die Thumbnails dazu und dadurch dieses Vorschaubild nicht abgerufen werden kann, was zur Folge hat, dass unser Thumbnail für Social Media abgerufen wird und dann natürlich das falsche Bild für das Video da ist. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber so eine Sachen fallen eben auch auf, wenn du die einfach in die Community drückst und du bist herzlich eingeladen, mit dem Tool mal rumzuspielen. Ja, das war's. Wir sind jetzt bei 46 Minuten. Kommen wir ins Hauptthema. Das ist diesmal relativ kurz gehalten, weil ich nur ein Thema habe, was ich mit euch mal ein bisschen besprechen will und vertiefen will. Und dann werden wir wieder so bei einer Stunde angelangt sein. Das reicht mir auch, weil ihr werdet vielleicht mitbekommen haben, dass ich in 2 Tagen in den Urlaub abdüse, in die USA und nach Kanada. Und deswegen bin ich hier sowieso relativ kurz angebunden. Ihr werdet ja das kennen, dass sich vor dem Urlaub immer so Sachen extrem verdichten. Und das ist jetzt hier bei mir auch der Fall, so dass ich noch sehr, sehr viele Baustellen habe, die ich noch eigentlich abschließen wollte. Und Podcast ist jetzt eines davon. Deswegen ja, werde ich das relativ kurz halten. Aber die Einleitung.
Denken groß wie eine Daisy Cutter. Sei bereit für das Main-Geschnatter. Oh.
So, meine Lieben, das Hauptthema dreht sich um diesen Riesenkomplex Seeding und da will ich mir nur eine kleine Problemstellung rausnehmen, die ich mit euch besprechen will und die hat sehr viel mit dem Thema Seeding und ja, Verbrennen von Seeding zu tun. Das ist so eine total emotionale Geschichte, die ist mir gestern gerade aufgefallen bei dem Livestream mit dem Thomas. Und die will ich einfach mit euch mal besprechen, weil das wirklich so eine Sache ist, die problematisch ist im Umgang beim Seeding mit Content-Formaten. Also, Übungsannahme ist, ihr habt mit viel Aufwand ein Stück Content produziert. Ja, in meinem Fall, was mir durch den Weg, durch den Kopf gegangen ist und was eben auch die Reaktion ausgelöst hat, die ich hier besprechen will, ist der Jakobsweg. Ich bin den Jakobsweg gegangen, habe sehr viel Kraft in diesen Jakobsweg investiert, auch in das Format investiert, auch sehr viel Geld und sehr viel Zeit investiert. Und das ist ein Format, wo ich denke, dass zumindest eine Richtung von mir sehr gut beschrieben wurde, nämlich authentisches Marketing und wo ein Stück Content entstanden ist, was Marketern einen Mehrwert liefert und was Jakobsweg-Begeisterten oder Leuten, die auf den Jakobsweg gehen, auch einen gewissen Mehrwert liefert. Und wenn ich das an den Start bringe und diesen Content seeden will, von dem ich selbst überzeugt bin, dann muss ich ja bestimmte Leute ansprechen, Aggregate ansprechen, die diesen Content teilen, muss vielleicht selbst noch Content schaffen, der sich mit diesem Contentstück beschäftigt, um möglichst viel Traffic auf diese Seite zu bekommen, um möglichst viel Aufmerksamkeit für diese Seite zu bekommen. Das ist Seeding, das ist der Seeding-Anteil im Content-Marketing und der gehört ja bindend dazu, diesen Wert, diesen Mehrwert, dieses Mehrwertprodukt, dieses Contentstück einfach ins Volk zu bringen. Nun ist es, und so ist, glaube ich, jedes Content-Teil aufgebaut, dass du erstmal einen bestimmten Kernbereich bespielst. In meinem Fall ist es so, dass ich natürlich meine Community als erstes bespiele. Also die Leute, die mir sowieso folgen, die werden jetzt dieses Thema Content-Marketing mit dem Jakobsweg mitgekriegt haben. Viele davon waren begeistert und das Thema, glaube ich, ist auch gut angekommen. Nun hat es im Folge des Seedings, also wenn ich noch mit anderen Leuten rede, jetzt meinetwegen in die Presse komme oder in Reiseportale komme oder das irgendwo anders bespreche oder das bewerbe in AdWords oder in Social Media, dann komme ich immer wieder mit meiner Basisgruppe in Berührung. Und bei denen ist es natürlich so, dass die irgendwann sagen, oh Young, ey, jetzt hör mal mit diesem scheiß Jakobsweg auf. Also bei denen verbrennt es und die Reaktionen haben wir gestern gehabt. Der Olaf hat sich da dementsprechend geäußert und das ist jetzt überhaupt nicht kritisch gemeint, sondern das ist eigentlich genau, das beschreibt das Problem eigentlich, dass du natürlich im Seeding für einen bestimmten Content-Teil dafür stehst, dass du den auch vermarkten musst. Und das ist jetzt egal, ob du deinen eigenen Content vermarktest oder ob du deinen Content in die PR-Abteilung gehst, gibst und Seeding über andere Kanäle machst. Das ist eigentlich relativ egal. Für die Hauptzielgruppe, also deine Follower meinetwegen auf Facebook, die immer dir folgen, für die werden sich bestimmte Sachen einfach wiederholen. Wenn du halt die Artikel, die irgendwo mal publiziert worden sind, irgendwie nochmal auf deinen Kanal schaufelst, dann werden manche Leute sagen, oh, schon wieder der Artikel. Da geht es vielleicht darum, einen gewissen Abstand zu finden, um einfach diese Zielgruppe nicht zu verärgern. Aber im Kern ist es so, dass es ja eigentlich darum geht, die Zielgruppe zu verbreitern. Und obwohl ich manche Leute doppelt anspreche, ist mein Ziel ja nicht, diese Leute doppelt anzusprechen, sondern neue Leute in diesen Kreis mit reinzukriegen. Und da muss ich halt einfach diese Kröte schlucken und mir einfach manche Meinungen, da muss ich mir einfach ein Fell wachsen lassen. Das ist ungefähr so nach meiner Meinung, dass ich war mal in meinen jungen Jahren als in so einem Strukturvertrieb tätig, ja, oder habe Zeitungen auch ausgetragen. Und da war es in beiden Fällen so, dass man oftmals ja so klingeln gegangen ist, um Werbung einzustecken, meinetwegen. Auch in meiner ersten Zeit als Selbstständiger, ich habe mal mit Hardware angefangen, ja, habe Computer zusammengeschraubt. Und da war es so, dass ich meine eigene Werbung sehr stark, ja, einfach zu Fuß in Briefkästen gesteckt hatte. Und da war es oftmals so, dass du ja draußen, gerade bei großen Wohnkomplexen, nur ein Klingeltableau hattest und die Briefkastenanlagen waren drin. Das heißt, du musstest irgendwelche Leute immer erstmal ja sonntags irgendwie oder unter der Woche abends irgendwie rausklingeln und bitten, dass die dir aufmachen, damit du an die Briefkästen rankommst. Da kann man sich natürlich schöne Ausreden ausdenken, indem man sagt, man ist irgendwie von sonst wo und man soll reingelassen werden, man ist vom Polezettel oder so, ja. Da kann man ja eine ganze Menge machen oder diesen Charity-Aspekt reinbringen, ja, dass man irgendwie von einer sozialen Einrichtung ist, die jeder kennt. Dann machen die Leute einfach lieber die Tür auf, das geht auch. Aber wenn du ehrlich halt irgendwie klingelst und einfach nur rein willst, dann werden dir 9 von 10 Leuten die Tür zuhauen oder gar nicht erst aufmachen. Und der 10. wird dann aber aufmachen. Und genauso ist es in dem Bereich Seeding auch. Wenn du immer einen dazu haben willst, dann musst du halt die Leute ausblenden können, die du immer wieder ansprichst und die Meinung, die da entsteht, ja, die wird ein bisschen gegensätzlich sein und die wird vielleicht auch dazu führen, dass du vielleicht das ein oder andere Mal vielleicht entfolgt wirst. Wenn sie dir aber treu sind, dann werden sie wieder aufspringen, wenn du das Thema durch hast. Und es geht ja eigentlich darum, dein Thema breiter zu machen. Und dazu musst du den ganzen Bereich bespielen, vielleicht auch deckungsgleich in bestimmten Zielgruppen. Und steh einfach dazu, dass du diesen Sättigungsfaktor auch haben musst. Also das Problem dabei ist ja, wenn du in der Phase, wo du in das Seeding reingehst und dein Format und deine Formatidee immer wieder auflegst und mit Leuten in Kontakt kommst, die dir dann diese Reaktion zuteil werden lassen, wie es gestern der Fall war, dann wird es, denke ich jetzt mal so in der Annahme, bei 98% der Leute dazu führen, dass man das Thema wieder zurücknimmt. Und das kann nicht richtig sein, sondern Reichweite erzeugen heißt halt immer weiterzugehen und auch wirklich, ja, über den Schmerzpunkt rüber zu gehen, um die Reichweite für dieses Stück Content zu kriegen. Das muss immer das Ziel sein, dass ich Performance und Traffic für diesen Teil hinkriege. Und seien wir mal ehrlich, wenn ich an dem Thema noch ein bisschen rumdoktern würde, nachbereiten würde, würden viele von dem alten Reigen auch wieder aufspringen. Das heißt, vielleicht liegt die Chance darin, auch den Content immer wieder zu erweitern. Das ist jetzt so ein Gedankengang, den ich jetzt persönlich auch im Kopf habe, den nicht einzufrieren, sondern immer wieder zu erweitern, damit er noch interessant wird, auch für die Followerschaft, die man und den Core-Kern, den man eigentlich so bespielt. Ja, das war so das Hauptthema, einfach euch mal bewusst zu machen, dass es diesen Breakpoint gibt, wo man einfach loslässt, weil andere Leute dir eine Meinung mitteilen, die halt für dich eigentlich im Seeding nicht relevant sein darf, weil für den, den du neu bespielst, ist dein Inhalt neu und daran musst du immer denken. Der gute Karl Kratz hat das irgendwann mal in seinen Schulungen auch gesagt, dass, ich weiß gar nicht, ob ich es nochmal zusammenkriege, dass alles für jeden beim ersten Mal neu ist. Ich glaube, so war der Satz, der war ganz cool formuliert, wieder einfach runtergebrochen und genau so ist es. Du musst Leute erreichen, für die dein Inhalt immer wieder neu ist. Und wenn du halt Leute irgendwie damit vergraulst, weil du manche Sachen öfter bringst, ja, dann ist es halt so. Dann weißt du halt, dass du auch eine große Community hast. Dann verbrennt sowas irgendwie schneller. Vielleicht habt ihr auch noch eine andere Lösung dafür. Ich glaube, dass es so ein Breakpoint ist, den du einfach überwinden musst und wo du einfach dranbleiben musst. Ja, du musst manchmal dranbleiben, um erfolgreich zu sein. Und das hat sehr, sehr viel mit Vertrieb zum Beispiel zu tun. Alle Vertriebler haben gelernt und eingepaukt bekommen, dass du dranbleiben musst und dich nicht durch irgendwelche Negativmeinungen von deinem Weg ableiten musst, sondern dein Ziel muss sein, diesen Content so weit wie möglich nach außen zu bringen und so geil wie möglich zu machen und auch im Ranking so geil wie möglich zu machen. Da hat ja die Publikation und die Verlinkung einen großen Einfluss und deswegen lasst euch da nicht aus der Spur bringen. Ja, das war das Hauptthema. Schreibt in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Schreibt in die Kommentare, was ihr zu den Blogposts denkt, die ich besprochen habe. Schreibt in die Kommentare, was ich sagen soll, was ich nicht sagen soll in der nächsten Ausgabe, vielleicht auch was Politik anbelangt, wobei da lasse ich mir, glaube ich, nicht reinreden. Ich werde hier wenig Politik bringen, aber in diesem Fall hat es mich wirklich ein bisschen angekotzt, das muss ich einfach loswerden. Aber da könnt ihr auch gerne zu schreiben, gerne auch eine politische Diskussion hier unten in den Seedings, aber lasst sie nicht ausarten und denkt daran, nicht schwarz-weiß, sondern die Welt ist grau. Die Event-Tipps, ja, die lasse ich jetzt mal aus. Ich will nur erwähnen, dass wir noch unser großes Card-Battle haben am 10.9. nach dem Cardscore-Event hier in Berlin. Die Sachen haben nichts miteinander zu tun, aber ist halt am nächsten Tag. Wenn ihr noch da bleiben wollt, dann lohnt es sich vielleicht. Es lohnt sich aber in jedem Fall auch hinzukommen. Wir haben noch 3 Plätze in einem Card, wo ihr an dem Wettbewerb selbst teilnehmen könnt. Sonst ist es grundsätzlich ein Networking-Event. Ihr könnt auch ohne ein Fahrticket einfach hinkommen und einfach schnacken. Würde mich zumindest freuen. Guckt euch mal die entsprechende Seite auf Zumago an. Ich lasse jetzt die Event-Tipps auch sonst weg. Bin jetzt hier knapp wieder bei einer Stunde. Hab euch vollgelabert. Das hat auch den großen Grund, dass ich noch darauf hinweisen will, dass ich im Urlaub bin, die nächsten 4 Wochen. Und dass ich jetzt lange überlegt habe, ob ich vielleicht im Urlaub noch eine Podcast-Sendung mache, nämlich aus den USA, eine produziere, die ich euch dann in Kurzform vielleicht einfach nochmal mitgebe. Aus der Erfahrung, und ich habe jetzt ein paar Jahre an Lebenserfahrung schon auf dem Buckel, weiß ich aber, dass das nicht funktionieren wird. Und deswegen geht einfach davon aus, dass ich erst wieder in 4 Wochen senden werde, vielleicht auch da eine Woche Verzug, weil ich irgendwie noch jetlaggy bin, aber geht mal davon aus, dass ich erst wieder in 4 Wochen senden werde und dadurch fällt eine Ausgabe aus und wenn sie doch kommen sollte und ich einen guten Lauf habe und in Amerika noch irgendwie eine halbe Stunde zusammensülzen werde, vielleicht mit einem ganz anderen Thema, vielleicht einfach mit einer Berichterstattung von der Strecke, wenn euch das interessiert, dann werde ich euch das wissen lassen, dann werdet ihr es zumindest in Facebook und Co. lesen und natürlich auch in iTunes sehen, wenn ihr iTunes folgt. Ja, das war's. Ich freue mich megamäßig auf meinen Urlaub, bin wirklich reif, habe eine ziemliche Dichte auch an Content, glaube ich, hingelegt in der letzten Zeit an Producing und das ist relativ anstrengend und deswegen bin ich manchmal auch so allergisch. Verzeiht mir bitte die Reaktion, wenn Leute Content Marketing so theoretisch abliefern. Content Producing ist wirklich der härtere Teil, als einfach nur eine Strategie aufzuschreiben. Und das ist so wie das erste Mal, wo ich an einem Filmset war und den ganzen Tag irgendwie drehen musste, manche Szenen immer wieder 100-fach machen musste, weil die immer nicht richtig waren. Da bist du am Ende des Tages wirklich platt. Und da einfach mal so ein Gefühl zu bekommen, wie sich Schauspieler auch fühlen, was du Schauspielern abverlangen kannst, das ist halt in der Content-Produktion wichtig. Ja, in dieser Ausgabe war das Hauptthema ein bisschen kurz gefasst, aber das müsst ihr mal ertragen, wird nicht in jeder Ausgabe so episch sein wie in der letzten Ausgabe. Wenn euch das Thema von Peter Kruse interessiert, dann schaltet doch nochmal die 13 ein. Sonst hören wir uns in 4 Wochen wieder, dann frisch gebräunt und frisch erholt aus USA und Kanada. Ja, ich bin raus, euer Marco. Ciao. Wait.
The creative adult. The child who has survived.
Wayne, the most powerful element in advertising, is the truth.
The best way to predict the future is to create it.
In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope.
Sonst.